gehörst ja fast schon zur Familie dazu. Ich glaube, man müsste dich gar nicht mehr vorstellen. Du bist Pastor in Pfullingen und es ist schön, dass du heute da bist. Und wir segnen dich, dass Gott dir einfach seine Inspiration aufs Herz und auf die Zunge legt.
Ich möchte noch mal kurz beten. Danke, Vater, dass du ein Gott bist, der lebendig macht, ein Gott bist, der heilt, verändert, Neues schafft. Und wir danken dir, dass du deinen Geist gegeben hast, der dieses Werk auch in uns bewirkt, wie wir eben auch gehört haben, und dass du es durch deinen Geist freisetzen möchtest, was dein Wort uns sagt, auch jetzt in diesem Gottesdienst. Danke für deine Gegenwart. Amen. Ihr hattet in den letzten Gottesdiensten das Thema Heiliger Geist, wurde mir gesagt. Und ich wurde gebeten, ob ich da einfach ein bisschen weitermache. Jetzt weiß ich nicht so genau, was meine zwei Vorgänger darüber gesagt haben. Aber ich lege einfach mal los und dann könnt ihr nachher sagen, er hat nichts Neues gebracht, wussten wir schon. Oder vielleicht sagt er, wow. Je nachdem, wir probieren es einfach mal. Ja? Ich glaube, der Geist Gottes kriegt das schon hin, dass das alles gut funktionieren wird. Wir haben von der Schöpfung gerade gehört und auch gesprochen. Und in der Bibel steht ja, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und leer, ihr kennt das alles. Und dann war dunkel, Wasser, und dann heißt es, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Luther sagt das sehr schön, der Geist Gottes brütete über dem Wasser. Und das hat man ja jetzt im Frühjahr wieder verfolgen können. Da wurde ganz viel gebrütet. Da sitzt eine Henne, oder bei den Hühnern sind es nur die Hennen, gell? Aber manchmal sind es auch die Hähne und so, je nachdem, bei anderen Tieren, bis das Ei ausgebrütet ist. Und dann geschieht was Neues. Und warum? Da schon steht, und der Geist Gottes brütete über den Wassern. Interessanterweise steht da nichts mehr vom Heiligen Geist. Dann heißt es aber, Gott sprach. Und der Geist Gottes wartet darauf, dass er kreativ sein kann. Der Geist Gottes ist immer kreativ. Und er ist da, um auf das Wort Gottes zu warten. Er ist immer der Ausführende des Wortes Gottes. Er brütete über den Wasser. Und Gott wollte der Erde nicht im Chaos lassen. Deshalb war da sein Geist schon drin, in dieser wüsten und leeren, dunklen Erde, obwohl ja, es war ja schon Wasser dann da, wahrscheinlich geht ja davon aus, dass da der Sündenfall dazwischen war. Und diese Wartehaltung, bereit auf den Befehl Gottes hin, wieder einen göttlichen Zustand zu kreieren, das ist immer das Werk des Heiligen Geistes. Halten wir das einfach mal fest. Und plötzlich heißt es in Vers 3 im 1. Mose, es werde Licht. Gott sprach, es werde Licht, das heißt, die Erde soll nicht im Zustand der Finsternis bleiben, Neues soll entstehen. Licht kommt in die Finsternis. Finsternis kann nie selber Licht hervorbringen, wie soll das gehen? Gott spricht ein Wort und der Geist Gottes bewirkt, dass Neues entstehen kann, weil jetzt Licht da ist. Leben kann entstehen. Und jetzt kreiert der Geist Gottes dann die Schöpfung. Und Gott sprach das und das, ihr kennt das, habt ihr alles im Konfirmandenunterricht gelernt damals. Ne? Die ganzen Schöpfungstage und was da erschaffen worden ist. Übrigens, wenn Gott sagt, es werde Licht, dann wird es Licht. Und er braucht keine 10 Milliarden Jahre dazu. Ein Wort genügt. Es muss aber immer von außen kommen. Von Gott her. Denn Erde kann nicht Leben hervorbringen, ist unmöglich. Aber wenn Gott spricht, dann geschieht's. Und das ist ein geistliches Prinzip, das uns durch die ganze Bibel verfolgt. Ihr kennt das Wort, vom Tod zum Leben, von der Finsternis zum Licht, von Schuld zu Vergebung, von Hoffnungslosigkeit zu lebendiger Hoffnung. Und auch der Mensch soll genau das erleben. Gott möchte durch seinen Geist etwas Neues in uns schaffen. Deshalb spricht die Bibel auch von einer neuen Schöpfung oder von einer neuen Kreatur. Wenn jemand Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Das heißt auf Deutsch, er kann es selber nicht machen, der Mensch. Aber wenn Gott spricht, dann geschieht's. Dann geschieht's. Jetzt machen wir einen ganz weiten Bogen auf Jesus hin. Da ist die Maria, das ist eigentlich normalerweise predigt was immer nur zu Weihnachten, aber heute mal im Sommer oder im Frühsommer. Maria, du wirst schwanger werden, war die Botschaft des Engels. Maria erschrickt und sagt dann, wie soll das zugehen? Ich habe noch nie mit einem Mann geschlafen und habe es auch erstmal nicht vor, ich bin nicht verheiratet. Wie soll das gehen? Und dann sagt der Engel, der Heilige Geist Gottes wird dich überschatten. Und deshalb wird auch das, was da hervorgehen wird, Gottes Sohn genannt werden. Ich sage es mal mit meinen eigenen Worten. Von außen her wird etwas geschehen. Der Geist Gottes kreiert Leben in dir, Maria. Und wenn der Geist Gottes Leben kreiert, wird auch das, was geboren ist, aus Geist sein, Geist Gottes. Und deshalb war Jesus ohne Sünde. Maria und Josef hätten Jesus nie zustande gebracht, als Gottessohn. Wäre nicht gewesen, wäre ihr normaler Sohn gewesen. Er war es ja auch, aber der Geist Gottes kam über Maria. Und wenn Gott spricht, dann geschieht's. Und genauso wenig wie die Erde aus sich selbst sich aus ihrer Finsternis befreien konnte, kann auch die Menschheit sich nicht aus ihrer Finsternis befreien. Es braucht Hilfe von außen, vom Geist Gottes. Und deshalb noch einmal, es braucht einen Schöpfungsakt von außen und deshalb war Jesus rein. Und nachher sagt er, er kam in diese Welt, das Licht scheint in die Finsternis. Die Finsternis kann sich nicht selbst befreien, das Licht muss kommen in Jesus Christus. Deshalb gibt es auch, da können die Leute schwätzen, was sie wollen, es gibt keinen anderen Weg zu Gott. Es gibt eben keinen anderen Weg zu Gott, als durch Jesus. Denn niemand, kein Mensch kann Licht hervorbringen. Weder durch gute Werke noch sonst irgendetwas. Es geht einfach nicht. Es braucht Hilfe von außen. Und es gibt nur eine Botschaft auf dieser Welt, die das uns zeigt, das ist die Botschaft von Jesus Christus. Deshalb nennen wir das auch Evangelium, frohe Botschaft. Mensch, du kannst aus der Finsternis herauskommen. Und deshalb kam Jesus in diese Welt, er tat Wunder, aber bei seiner Taufe, muss ich vorstellen, bei seiner Taufe im Jordan, heißt dann wiederum, und der Geist Gottes kam auf ihn in Form einer Taufe. Und seit dieser Zeit, ab dieser Zeit, hat dann Jesus auch Wunder getan. Seit dieser Zeit war sein öffentliches Auftreten und Jesus brauchte also auch den Geist Gottes, damit er, ich sage es wieder, Wunder kreieren kann, damit Wunder geschehen können. Der Geist Gottes kam in den reinen Menschen hinein und bewirkte die ganzen Kraftwirkungen Gottes. Er tat Wunder, er predigte und die Menschen haben sofort erkannt, er predigt anders als unsere Leute. Da ist was dahinter, da ist was drin in dem Mann. Und der hat etwas, was wir nicht haben. Er lebte im Geist, er predigte im Geist, tat Wunder im Geist, er ließ sich leiden von Geist, er unterstellte sich der Führung des Geistes bis hin zum Kreuz. Er brauchte diese Kraft und er lebte in dieser Kraft. Und dort nahm er die Finsternis am Kreuz unseres Lebens auf sich, damit er uns reinigen und ins Licht Gottes führen kann. Das ist das, was die Bibel Wiedergeburt nennt. Von Neuem geboren. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. Sonst kann er nicht ins Reich Gottes kommen. Das hast du vorhin, glaube ich, vorgelesen, wenn ich mich noch erinnern kann. Gut. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. das ist die Voraussetzung. Es steht nicht, es sei denn, dass jemand sich bessert. Oder es sei denn, dass jemand gute Werke tut. Die gute Werke folgen nach. Und deshalb schließt hier die Bibel ganz klar unser eigenes aus. Und das ist eben dieses Missverständnis, wo viele Leute meinen, sie müssen was tun. Sie müssen was tun. Und das ist Religiosität. Und wenn ich merke, ich schaffe es nicht, dann brauche ich Heilige, die ich anbeten kann. Die mir dann helfen. Aber es funktioniert nicht so. Das muss von außen kommen, von Gott her. Jesus wurde mit Heiligen Geist erfüllt. Jesus wurde durch den Geist Gottes gezeugt und geboren, mit Heiligem Geist erfüllt. Er brauchte den Geist Gottes wie Gott bei der Schöpfung. Die drei sind eins. Und jeder hat und tut sein Werk. Und wenn David betet im Psalm 51, nachdem er gesündigt hat, ruft er, schaffe in mir Gott ein reines Herz. Das ist genau das Zentrum des Evangeliums. Gott, du musst mein Herz reinigen. Ich kann es nicht. Ich habe es schmutzig hingekriegt. Ich habe es verschmutzt, aber du musst es reinigen. Und das tut er durch das Blut von Jesus Christus. Damit reinigt er uns von aller Sünde. Weiter. Jesus nun verheißt den Jüngern den Heiligen Geist. Haben wir auch schon gehört. Und er sagt zu ihnen, ihr braucht diese Kraft von oben. Ihr braucht sie. Obwohl Jesus ja um ihn war. Er sagt zu ihnen, ihr seid schon rein durch das Wort, das ich euch verkündigt habe. Und trotzdem sagt er ihnen, ihr braucht diese Kraft des Heiligen Geistes. Kannst du mal das erste Bild reinmachen? Jochen? In Johannes Kapitel 7, da steht Jesus beim Laubhüttenfest auf und sagt am Ende dieses Laubhüttenfestes, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer Durst hat, komme zu mir und trinke. Und wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also mit der Person wird was passieren. Und genau das ist das, was die Menschen bei Jesus gesehen haben, die Ströme lebendigen Wassers, die geflossen sind aus ihm heraus. Dies aber, sagte er, von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Die empfangen sollten, also ein Akt von außen, die an ihn glaubten. In anderen Worten, wer nicht glaubt, da geschieht dieser Schöpfungsakt nicht. Sie bleibt in ihrem alten Zustand. Es geht nicht anders. Ja? Es geht einfach nicht anders. Und dann fährt er fort, dies aber, sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben, habe ich gerade gelesen. Ja? Nur die Menschen, die glauben. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Also der Geist war als diese Quelle noch nicht vorhanden. In Jesus sahen sie diese Quelle. Und ich finde es immer schön, ich mag solche Bilder. Es ist ein bisschen klein geraten, aber ich wusste jetzt nicht, welche Übersetzung ihr hier vorne habt mit euren Bildern. Und eine Quelle steht immer für Erfrischung, eine Quelle steht immer für Leben. Ja? Aber es heißt hier nicht, von des Leibe werden Tröpfchen fließen, sondern Ströme lebendigen Wassers. Hört, Ströme. Also Gemeinde Jesu ist im Grunde genommen ein Ort, wo es immer plätschert, wo es nie trocken ist. Und es ist logisch, wenn Gemeinde Jesu trocken ist, dann suchen sich die Leute eine andere Quelle. Das ist der Zustand, den wir heute in Deutschland haben. Und das ist tragisch. Als ich vorhin hier vorbeigefahren bin, ich bin erst hier an die Straße, habe ich gemerkt, alles ist gesperrt, dann bin ich wieder zurückgefahren, hat kräftig gebimmelt in der Kirche. Als ich vorbeigefahren bin, sind gerade zwei Leute reingegangen. Auf der einen Seite ein Mann und vorne eine Frau. Und dann kam noch jemand um die Ecke und als ich dann wieder zurückgefahren bin, habe ich noch eine Person gesehen. Ich weiß nicht, wie viele reingegangen sind, aber wir müssen mal das konsternieren, wie es in Deutschland eigentlich aussieht. Und auch in Pfullingen sieht es nicht besser aus. Da müssen Gottesdienste ausfallen. Es geht kaum noch jemand hin. Und ich sage das wirklich in tiefer Demut, mir tut das total weh. Und als wir bei uns in die Magdalenenkirche gezogen sind, das Erste, was ich ihnen gesagt habe, heute beten wir dafür, dass wenn wir da sind, dass die Gemeinde mitbelebt wird. Nicht um denen zu zeigen, wir sind besser, wir sind nicht besser. Sondern wir wollen, dass die Gemeinde gesegnet wird. Allein dadurch, dass wir da sind. Wenn das stimmt, was Jesus sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen, dann hat das Auswirkungen. Dann hat das Auswirkungen auch da, wo ich zur Arbeit gehe. In meinem Freundeskreis. Es kann nicht verborgen bleiben. Wir müssen nicht den ganzen Tag über Jesus mit den Leuten reden. Aber sie beobachten uns, sie spüren das und dann sprechen sie mit einem. Und dann sind die Herzen offen. Und das, glaube ich, ist das, was Jesus hier meint. Von außen her kommt. Die Ströme werden fließen durch den Heiligen Geist. Ich kann es nicht von mir aus selber tun. Der Heilige Geist bewirkt also etwas Neues. Schöpfung, das ist ein Schöpfungsakt, die Wiedergeburt. Und er bewirkt, dass Ströme lebendigen Wassers fließen. Er ist die Quelle und das bleibt nicht verborgen. Bevor Jesus gen Himmel fährt, kennt ihr auch diese Begebenheit, sagt er zu seinen Jüngern, ihr werdet, Lukas 24, 49, ihr werdet Kraft empfangen. Aber jetzt sagt er wie? Der Geist Gottes auf euch gekommen ist. Ihr werdet Kraft empfangen. In Jesus haben sie Kraft gesehen. Jesus hat sie auch losgeschickt, damit sie das auch erleben, aber die Kraft war noch nicht in ihnen. Zwar da, aber sie waren noch nicht in ihrem Leben. Sie haben es von Jesus gesehen. Aber jetzt heißt es, ihr werdet empfangen. Was heißt das? Da ist jemand, der gibt und jemand, der nimmt. Der Mensch ist immer der Empfangende. Der Mensch von sich aus, auch der Christ, kann von sich aus selber nichts tun. Bei der Wiedergeburt, wenn der Geist Gottes in unser Leben kommt, das neue Leben kreiert, dann beginnt etwas Neues, wie bei der Schöpfung. Ja, Gott sprach, hat mir meine Schuld vergeben, meine Sünden vergeben und jetzt wird dieses neue Leben kreiert. Immer wieder Neues. Kenne ich bis auf den heutigen Tag, dass der Geist Gottes etwas Neues in mein Leben hineinbringt, etwas Neues bewirkt, etwas korrigiert, etwas heilt, je nachdem, was dran ist. Mehr Mut gibt, mehr Kraft gibt, je nachdem. Und dieser Anfangspunkt muss also geschehen. Ihr werdet Kraft empfangen. Ihr bekommt also etwas geschenkt. Diese Quelle öffnet sich. Diese Quelle öffnet sich jetzt. Jesus empfing durch den Geist Gottes diese Quelle auch. Erstaunlich ist, dass die Jünger ja im Grunde genommen keine Ahnung hatten, was das bedeutet. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Geist Gottes auf euch kommt. Es gab es ja noch nicht. Ja, sie haben es zwar bei Jesus gesehen, aber selber erlebt hat es noch niemand. Kam ja erst zu Pfingsten. Und das Erstaunliche ist, und das ist eigentlich, sie wussten eben vom Geist der Wahrheit, sie hatten von Jesus viel gehört, ihr Herz brannte, als der Auferstandene ihnen begegnet ist und er hat ihnen viel erzählt in der Zwischenzeit, bevor er gen Himmel gefahren ist. Er hat ihnen die Schrift geöffnet. Der Geist Gottes hat also schon an ihnen gewirkt, dass sie die Wahrheit erkannt haben. Aber sie wussten lediglich, dass Jesus es versprochen hatte. Und sie glaubten offensichtlich ganz stark daran, dass Jesus das auch tun wird. Denn wir lesen zum Beispiel im Lukas Kapitel 24 dann, Lukas, wo bist du? Hier, Kapitel 24. Und sie warfen es, also bei der Himmelfahrt, und sie warfen sich vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Zwischendurch haben sie gewürfelt auch, denn es ging darum, wer soll für den Judas Apostel werden, könnt ihr in der Apostelgeschichte Kapitel 1 lesen, aber sie waren einfach zusammen, sie priesen Gott. Da waren also keine Menschen, die mehr ängstlich waren oder Menschen, die gezweifelt haben. Sonst hätten die doch noch nicht so lange Gott gepriesen. Wenn ich manchmal sage, Mensch, man könnte mal wieder eine Stunde beten, da werde ich ganz groß angeguckt, weil das für manche Christen eine unheimliche Arbeit ist. Eine Stunde. Ein Fußballspiel geht 90 Minuten und keiner beschwert sich drüber. Da freut man sich sogar, wenn Verlängerung kommt. Kriegt man mehr fürs Geld. Okay. Aber dieses Verlangen, diese Freude, die da war, ihr merkt, da ist schon was geschehen. Ihr seid schon rein und des Wortes willen, was ich euch geboten habe. Und trotzdem sagt Jesus, bleibt noch in Jerusalem. Ihr müsst angetan werden mit dieser Kraft aus der Höhe. Es muss noch mal was in euch kreiert werden. Es muss etwas wirken in euch. Und so waren sie dann zusammen und dann kam der Tag der Pfingsten. Und jetzt hört mal, was da steht. Es waren nicht nur 11, sondern es waren plötzlich 120. Ist also schon was geschehen. Die Mama von Jesus war dabei, seine Brüder, die ihn vorher in die Klapse schicken wollten, waren dabei. Da ist was passiert. Aber es war noch immer nicht Pfingsten. Aber sie waren zusammen. Und Jesus sagt eben, ihr werdet Kraft empfangen. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein, bis hin in die ganze Welt. Und wenn wir das jetzt lesen, merken wir einfach diesen Unterschied. Es ist der Geist Gottes, der Neues in uns bewirkt, der Veränderung bewirkt, der Heilung bewirkt, der uns in die Wahrheit leitet. Und es ist der Geist Gottes als Kraftquelle, die Jesus genauso nötig hatte, wie wir auch. Und er sagt, ich gebe euch meinen Geist. Und deshalb glaube ich eben auch, dass Gott mit Geist und Feuer tauft. Und dass da etwas ist, das wir dann auch weitergeben können. Jetzt darfst du mal das zweite Bild zeigen. Es sollen ja Ströme lebendigen Wassers von uns fließen. Ah, ist doch herrlich, hä? Ich weiß nicht, welche Marke das ist, aber es sieht gut aus. Sieht wirklich gut aus. Das Glas darf immer gefüllt werden. Damit neu, dass wir neu trinken können, dass wir empfangen können. Und ich habe das als Symbol, damit wir weitergeben können an die, die Durst haben. Denn das ist ja der Auftrag, den wir hier haben. Ihr werdet Kraft empfangen und werdet meine Zeugen sein. Wir Ströme lebendigen Wasser, die auch von unserem Leben ausfließen sollten. Jetzt lese ich euch nochmal diese Apostelgeschichte Kapitel 2. Sie waren also zusammen am Pfingstfest. Sie waren alle an einem Ort. Was haben sie gemacht? Sie haben sich nicht gelangweilt, sondern sie haben Gott gepriesen, sie haben angebetet. Es waren mehr geworden, wie gesagt. Und alle waren an einem Ort. Und plötzlich kam dieses Brausen wie ein gewaltiger Wind. Das Haus wurde erfüllt, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer. Und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist Gottes ihnen gab, auszusprechen. Der Heilige Geist und du. Jetzt komme ich ganz persönlich zu uns. Der Heilige Geist und du. Wenn wir dieses lesen, dann haben wir das schon bestimmt viele Male gelesen. Aber lass uns mal genau anschauen. Es heißt, der Geist Gottes oder die Feuerzungen setzen sich auf jeden einzelnen von ihnen. Merkt ihr was? Es wurde keiner übersehen. Es wurde keiner ausgenommen. Frage, was wäre passiert, wenn du dabei gewesen wärst? Bei Jochen wäre das Gleiche passiert. Bei mir auch. Er hätte uns nicht übersehen. Wenn also Leute sagen, das brauche ich nicht, ist eigentlich schade. Denn Gott gibt uns immer nur gute Gaben. Wir können darauf verzichten, es ist richtig. Geist ist Gabe. Auf die Wiedergeburt können wir nicht verzichten. Sonst kommen wir nicht in den Himmel. Aber es ist ein Geschenk, eine Gabe Gottes, um Kraft zu empfangen. Und diese Kraft dürfen wir empfangen, auf jeden Einzelnen, also nicht nur auf die 11 Jünger. Es gibt Theologen, die sagen, oder auch ganze Bewegungen, die sagen, der Heilige Geist, das war nur damals für die Apostel. Dann sage ich, liest, und dann, als die Apostel nicht mehr da waren, hat es aufgehört. Also deshalb gibt es auch keine Geistesgaben mehr, und dann diskutiert man ja, von welcher Quelle die kommen, und so weiter und so fort. Aber es gibt nur eine Quelle. Das ist der Geist Gottes. Auf jeden Einzelnen von ihnen. Sonst würde ja explizit stehen, Sie haben gebetet und auf die 11 fiel der Heilige Geist. Aber fiel auf alle. Und dann heißt es, und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt, alle, und fingen an, in anderen Sprachen zu reden. Wer? Alle. Jeder. Das ist nicht exklusiv für irgendwelche ganz hohen geistlichen Tiere, sondern für jeden. Von den 120 kennen wir vielleicht gerade mal 20 mit Namen. Von den anderen wissen wir es nicht, wie sie hießen. Aber wenn du dabei gewesen wärst, dann hättest du es auch gehabt. Und ich auch, weil Gott keinen Unterschied macht. Und das tröstet mich immer, das stärkt mich immer. Ja? Wir gucken oft so auf große Leute und bewundern die, wie toll sie alles machen und wie Gott geistlich wirkt. Dann sage ich, Mensch, das ist zwar schön und ich freue mich oft drüber, versteht mich nicht falsch. Aber Gott hat mir denselben Geist gegeben. Und dir auch. Und du kannst genauso Gott anbeten. Du kannst genauso Wunder erleben. Klar hat Gott Gaben gegeben, werdet ihr ja wahrscheinlich auch noch extra drüber sprechen, die dann das verstärken bei Menschen, dann besondere Gabe auch. Aber der Grund ist für uns alle gelegt. Und wisst ihr, warum hier auch mit der Zungenrede das steht? Weil der Geist ihnen gab, auszusprechen. Unser Verstand kommt immer an Grenzen. Immer. Aber wenn ich in neuen Sprachen Gott anbeten darf, dann weiß ich, der Geist durchforscht mein Inneres. Auch da, wo mein, ich sage es mal blöd, mein Gehirn nicht mehr hinkommt. Auch die verborgenen Dinge. Und offenbart sie Gott. Und der Gott versteht, was der Geist Gottes sagt. Das heißt, wenn auch in Schwierigkeiten. Also ich bete nicht nur in Zungen, wenn Lobpreis ist, sondern immer, weil der Geist Gottes geht tiefer. Er weiß, was da drin ist. Und oft spüre ich dann, wow, jetzt ist wieder gut. Und ich weiß nicht mal, was ich gebetet habe. Aber es war richtig, denn Gott hat es erhört. Versteht ihr? Das ist einfach kindlicher Glaube, der aber so kraftvoll ist und so wirksam ist und so bereichernd ist. Auch wenn es mal um Befreiungsdienst geht, da bete ich ganz viel in Zungen. Der Geist Gottes kann es doch viel besser als ich. Warum soll ich ihn da nicht machen lassen? Wir kriegen ganz schön Schwierigkeiten oder bekommen vielleicht sogar mal Angst. Aber durch den Geist Gottes kommt Kühnheit. Und ich weiß, dass Gott wirkt. Als ich diese Apostelgeschichte gelesen habe, darf ich noch was sagen? Ja, ein paar Minuten habe ich noch. Gell? Da geht's noch? Ganz ehrlich, okay. Ich habe mich kurz vor meinem 17. Lebensjahr für Jesus entschieden. Und das war, die Eltern kennen das noch, bei den Jesus People. Das war so die Antwort Gottes auf die Hippie-Bewegung. Und ein bisschen kam das auch nach Deutschland und da habe ich Jesus kennengelernt. Und habe dann junge Menschen kennengelernt, die auch diese Gaben hatten und das war fantastisch, fand das großartig. Und ich habe mich bekehrt. In Pforzheim war das und dann habe ich Bibel gelesen und kam zum Heiligen Geist, kam auf Apostelgeschichte. Und das hat mich von Anfang an fasziniert und ich habe rumgefragt, ich habe Leute gefragt, die Gemeinde, auch Pastoren, wie kriegt man das? Ich will das auch haben. Und dann habe ich verschiedene Antworten gekriegt, aber nicht den Heiligen Geist. Keiner konnte mir helfen. Der größte Witz war, dass mir ein Pastor gesagt hat, weißt du, wahrscheinlich hatten die mehr Zeit wie wir heute. Aber ich weiß nicht, ob das ein gutes Argument war. Die Sehnsucht hat nicht gestoppt in mir. Da habe ich angefangen, Bücher zu lesen über den Heiligen Geist. Von katholischen Charismatikern. Das war das Erste, was ich erwischt habe. Und dann, ich weiß nicht, wer das kennt, in der dritten Stunde das Buch, hat mich fasziniert, habe weitergelesen und habe geforscht und geguckt. Und dann kam der Tag, wo ich wusste, jetzt, Gott, es kann mir irgendwie scheinbar niemand helfen, ich will das haben jetzt. Dann bin ich in mein Zimmer hochgegangen und habe gesagt, wirklich, so war es, Gott, ich gehe nicht mehr aus dem Zimmer raus, bevor ich das nicht gekriegt habe. Habe ihn ein bisschen unter Druck gesetzt, aber mich ja auch, ne? Irgendwann hätte ich ja auch wieder Hunger gekriegt oder so. Und Ich habe mich vor mein Bett gekniet und habe gesagt, so Herr, wenn das in der Bibel steht, dann hast du das auch für mich. Weil eben hier stand alle. Alle haben es gekriegt. Und ich bin kein Stiefsohn von Gott. Ich bin sein Kind. Also bin ich auch alle. Und dann hat er mich erfüllt mit seinem Geist. Hat mir diese Freisetzung gegeben, habe gespürt, wie etwas über mich kam, das ich bisher nicht kannte. Und das war dann der Anfang mit dem Wirken des Heiligen Geistes. Und ich habe auch gespürt, ich hatte so ein bisschen auch Drang, in Zungen zu sprechen, wusste aber ja nicht, wie das geht. Sorry, wenn man so ein Erlehne ist. Ne? Und dann habe ich gehört, Mensch, in der Schweiz, da gibt es Leute, die beten in Zungen. Habe meinen Jahresurlaub genommen, ich war damals noch in der Lehre und bin für 3 Wochen in die Schweiz gefahren. Mein Herz hat damals auch schon ganz arg für Evangelisation gebrannt. Und die haben da Zeltevangelisation gemacht in Luzern und in Rapperswil. Super schön dort. Ich weiß nicht, wer schon dort war. Luzern und Rapperswil. Zeltevangelisation. Und da hat man mir gesagt, ich bin dann mit einem Mädchen aus unserer Gemeinde runtergefahren, die auch diese Erfahrung gemacht hat, interessanterweise. Und dann habe ich zu einem von den Jungs gesagt, hey, ich will auch in Zungen beten lernen. Wie geht das? Und er hat gesagt, komm, wir beten einfach, er legt dir die Hand auf und dann kriegst du das auch. Und so war es auch. Der hatte kaum Zeit zu beten. Kam schon. Warum? Es war alles schon vorbereitet. Ja? Es war alles schon vorbereitet. Ist nicht kompliziert. Man kommt sich am Anfang vielleicht komisch vor, das ist immer, wenn man eine andere Sprache spricht, auch so. Und es fängt dann an zu fließen, diese Ströme lebendigen Geistes flossen. Und dann ist es passiert, dann war es so. Und es hat nie mehr nachgelassen bei mir. Nie mehr. Im Gegenteil, ich habe dann gebetet, Herr, ich will auch Gaben, Weitergaben bekommen. Das dürfen wir doch. Er hat es doch gegeben, er gibt es doch von außen, nicht aufgrund meiner Leistung, sondern weil er ist, wie er ist. Und er gibt gern. Er gibt so gern. Und deshalb kann ich sagen, ich habe es nie bereut. Im Gegenteil. Wir haben das dann zu Hause in der Gemeinde erzählt, was wir erlebt haben, wir zwei, als wir zurückkamen. Und da habe ich gemerkt, oh, da gab es unterschiedliche Reaktionen. So zwischen Strahlen, so ein paar haben gestrahlt, andere hat auf den Boden geguckt und andere haben so gesessen, auch das noch. Weil das Thema ist umstritten. Übrigens, alles, was gut ist, was in der Bibel steht, ist umstritten. Wusstet ihr das? Es fängt bei der Taufe an. Geht weiter, Wiedergeburt und alles. Immer was gut ist, ist umstritten. Okay, dann haben wir gesagt, okay, wir beten einfach weiter, wie Gott das macht, so wird's geschehen. Es wird, weil es ist nicht, was immer vorgesagt hat, die sind hochnäsig. Nein, du hast die Sehnsucht, dass das Gute, was du empfangen hast, auch andere kriegen. Das ist anders wie in der Welt. Ich will alles haben und die anderen sollen nichts bekommen. Beim Geist Gottes ist es andersrum. Was ich habe, sollst du auch empfangen. Das hat Jesus gesagt. Und Petrus hat es dann auch gesagt, was ich habe, das gebe ich dir. Okay, und dann nach einem Dreivierteljahr, wir hatten in der Zwischenzeit eine Teestube. Ich hatte ja gesagt damals, wir hatten uns entschieden für Jesus, da hatten wir eine Teestube, das war damals so, da gab es Tee und Butterbrezeln oder wie heißt das, Schmalzbrote, ja, genau. Gab es dann. Und dann sind wir rausgegangen und haben Leute eingeladen. Und das war gut so. Das war sehr gut. Wir haben da in so ein Kirchenzentrum gekriegt und die haben gesagt, hey, uns ist das aus der Hand gelaufen, gibt alles Mögliche mit Drogen und so. Wollt ihr nicht 2 Räume haben? Eines Abends, war vielleicht, wie gesagt, ein Dreivierteljahr später, kam ich runter, wollte irgendwas in der Küche unten, weiß gar nicht mehr genau. Dann saßen 3 Leute da und haben ganz heftig geschaut, was ist mit euch los? Die eine, das war dieses Mädchen, das mit mir in die Schweiz gefahren ist, die hat gesagt, ihr müsst das aber kriegen und ihr müsst darum beten. Und dann dachte ich, aha, jetzt weiß ich, um was es geht. Und die beiden haben gesagt, nein, das brauchen wir nicht, ist doch alles in Ordnung und so weiter und so fort. Und dann gab mir der Geist Gottes einen Impuls und habe gesagt, hey, was machen wir jetzt? Jetzt gucken wir mal, wer recht hat. Wir beten miteinander. Da haben die beiden ja gesagt. Einfach so. Wir haben einen Gebetsraum, wir hatten einen Gebetsraum. Und dann haben wir angefangen zu beten. Ich wusste nicht richtig, wie man das macht. Das ist ja immer schwierig auch. Ne? So neu. Und ich habe halt gesehen, der hat mir die Hände aufgelegt, dann habe ich gedacht, machen wir es auch. Aber erst hatte ich noch einen Impuls und habe gesagt, hey, das Erste, was wir machen sollten, ist, dass wir Gott einfach um Reinigung unserer Herzen bitten, damit der Geist Gottes, ihr seht, das ist alles schön rein, sauber, dass der Geist Gottes dann auch fließen kann. Und so war es auf einmal, es hat nicht lange gedauert, kam wirklich der Geist Gottes über uns und hat eine ganz tiefe Buße geschenkt. Auch bei den zwei Jungs, die fingen an zu heulen, wie alt waren die, vielleicht 15, 16, fingen an zu weinen. Und das war so eine Befreiung, wenn der Geist Gottes wirkt. Du, da musst du nicht alle Sünden dir überlegen. Der Geist weiß sowieso. Der nimmt sie einfach weg. Ich würde immer welche vergessen, das waren so viele. Aber der Geist Gottes hat es nicht vergessen, hat alle weggenommen. Hat alles rausgespült durch das Blut von Jesus. Und dann habe ich gespürt, okay, es ist gut, also irgendwie spürt man das. Glaubt mir es einfach, gell? So, ich kann es nicht so detailliert erzählen. Und dann haben wir gesagt, jetzt legen wir euch die Hände auf. Und da war genau dasselbe. Wir haben den beiden kaum die Hände aufgelegt. Auf einmal fingen die an, Gott zu preisen. Nichts mehr mit heulen. Jetzt war Freude da und die war so extrem. Dann kam sie raus, später, ich weiß nicht, wie lange wir da drin saßen, dann kam sie raus, strahlend und haben gesagt, hey, was wir eben erlebt haben, was wir eben erlebt haben. Wisst ihr, was das war? Das war der Anfang einer kleinen Erweckung, die wir erlebt haben. Ich habe nachher wochenlang, wirklich wochenlang war mein Dienst in der Teestube, im Gebetsraum zu sein, um mit Leuten, mit jungen Leuten zu beten. Und da sind Befreiungen passiert. Die Gott einfach geschenkt. Und wir waren wirklich stundenlang da drin. Und das als Teenies. Und haben gebetet, die Zeit ist nur so vorbei. Und wisst ihr, was parallel dazu passiert ist? Es fing an, dass sich junge Leute für Jesus entschieden haben. Übrigens der Bernd auch damals, du kennst ja den Bernd. Der hat sich damals auch für Jesus entschieden. Der war ganz tief in Esoterik drin. Meine ich zu wissen noch, gell? Oder TM. Transzendentale Meditation, damals ja die Gurus da, die da überall rumgeschmiert sind. Und er hat sich auch damals für Jesus entschieden, Pastor, inzwischen sind mehrere sind Pastor geworden. Und dann ging es weiter über Freizeiten. Immer mehr junge Leute wollten das auch erleben. Und ich glaube, es ist gut. Das ist sehr, sehr gut, wenn wir das so weitergeben, was wir empfangen haben. Nochmal, was wir empfangen haben. Jetzt nimmst du das dritte Bild. Jetzt muss ich abkürzen. Genau. Jesus hat gesagt, wer Durst hat, der komme und trinke. Er bietet das an. Er sagt nicht, du musst. Er sagt, ich biete dir das an. Wer Durst hat, der komme und trinke. Das ist lebendiges Wasser. Und diese gewaltige schöpferische Kraft wird auch euer und mein Leben beflügeln und umkrempeln, positiv verändern. Es ist ein Anfangsakt, das ist klar. Aber wisst ihr, der Geist Gottes, er fließt ja weiter. Ich brauche das wieder jeden Tag neu. Darf jeden Tag wieder zur Quelle kommen. Darf jeden Tag, heute würde man sagen, wieder auftanken. Und darf einfach das empfangen, was ich brauche. Was haben wir gelesen? Es war dunkel, es war wüst, es war leer und Gott sprach und es geschah. Dann war Licht. Dann hat der Geist Gottes bewirkt. Egal in welchem Zustand mein geistliches Leben gerade ist, ist bei mir gerade dunkel, ist wüst, ist Leere da, geht die Kraft zur Neige. Jesus sagt, komm und trinke. Hier bin ich. Ich habe wieder frisches für dich. Und er sagt interessanterweise niemals, jetzt hast du zu viel getrunken. Es ist unerschöpflich, was er für uns hat. Paulus geht sogar so weit, dass er sagt, mit allen himmlischen Gaben sind wir gesegnet worden. Er kann es nicht mehr fassen, was er alles von Gott empfangen hat. Er muss das irgendwie ausdrücken. Mit allen Gaben der Himmelswelt, die er uns geschenkt hat. Und ich denke, das ist auch einfach ein Vorgeschmack, auch im Himmel, wie es sein wird, wenn kein Leid, kein Schmerz, keine Tränen mehr da sein werden, kein Tod, keine Trauer, kein Krieg, kein Geschrei, keine Krankheit. Das ist so ein kleiner Vorgeschmack. Er möchte uns neue Kraft geben. Paulus sagt, werdet voll Geistes. Und da ist das Wort gemeint, seid immerwährend oder werdet immerwährend voll Heiligen Geist. Und er nimmt mir die Mutlosigkeit, die Enttäuschung. Und ich finde das so schön, ich habe es vorhin schon gesagt, als Petrus das Wunder erlebt hat bei dem Lahmen und alle standen rum, dann sagt er, was guckt ihr uns an, als hätten wir was getan? Und dann erklärt er ihnen, was es war. Müsst ihr mal lesen, Apostelgeschichte. Die ist übrigens spannend. Und da dürfen wir auch in Schwierigkeiten, allen dürfen wir das empfangen, immer wieder neu. Petrus hat gesagt, wir haben es nicht aus unserer Kraft getan, aber es ist die Kraft von oben. Und ich möchte jetzt einfach einladen, dass wir, wer neue Kraft empfangen möchte, einfach kommt, dass wir miteinander beten kurz. Ich weiß nicht, wer von euch alles noch mitbetet, kommt dann einfach nach vorne, ihr seht es ja. Und ich übergebe dann an dich und ich bete jetzt noch mit uns. Und dann kommt einfach nach vorne, sagt, ob du neue Erfrischung brauchst, Taufe im Geist, wie auch immer. Dann nehmen wir uns noch ein paar Minuten Zeit für. Lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns so wunderbar beschenkst. Und Herr, man kann es einfach nicht in Worte fassen letztendlich. Und jeder, wie jeder individuell seine Bekehrung erlebt hat, so darf auch jeder ganz individuell Erfahrung mit deinem Geist machen. Und ich bin so froh, Herr, dass du uns nicht allein zurückgelassen hast, sondern dass du gesagt hast, ich muss zum Vater. Sonst könnt ihr diese großartige Erfahrung nicht machen. Herr, und ich danke dir, dass du uns auch als Einzelperson und auch als Gemeinde neue Kraft schenkst. Herr, du siehst, wie es in unserem Land aussieht. Und dieses Land braucht diese Quelle. Es braucht dieses lebendige Wasser. Und wir möchten es trinken und weitergeben, was wir von dir empfangen haben. Herr, wir segnen unser Land. Wir segnen unsere Dörfer. Wir segnen auch die Kirchen und Freikirchen. Dass doch wieder Leben hineinkommt, dass wieder Kraft hineinkommt, Herr. Und zwar diese Kraft, die man einfach nur weitergeben kann, die man nicht für sich behält. Oh, wir danken dir, dass du auch jedem von uns das bereitet hast. Herr, und wie du den 120 so Herrliches geschenkt hast, so kannst du auch uns heute Morgen das wieder ganz neu schenken, vielleicht zum ersten Mal, oder wieder neue Erfrischung schenken. Und wir danken dir, dass jeder gleich ist für dich. Keiner ist hier heute Morgen, wo du sagst, du kriegst nichts, sondern du sagst, kommt her zu mir alle. Du wirst uns erquicken. Du wirst uns neue Kraft schenken. Ich möchte jetzt einfach einladen, wenn jemand kommen möchte, ein Gebet haben möchte, dann komm jetzt nach vorne und dann wollen wir miteinander beten.
Ja, und